Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Steinhauer. Ohne den zarten Duft von Maiglöckchen wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Das ist eine der Thesen, die der Geruchsforscher Professor Hans Hatt von der Uni Bochum aufgestellt hat. Heute ist er unser Gast im Radiofeuilleton, denn wir reden über die Macht der Düfte und Sie können natürlich wie immer mitreden. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deradio.de. Herr Hatt, wie verhält sich das mit den Maiglöckchen und der Menschheit?
Ja, wir haben vor einigen Jahren zum ersten Mal eigentlich zeigen können, dass diese oder einige dieser Riechrezeptoren, dieser Sensoren für Düfte, die wir in den Zellen der Nase haben, in den Riechzellen der Nase haben, dass die auch an anderen Stellen des Körpers vorkommen, dass man die dort auch funktionsfähig findet. Und das erste Beispiel waren die Spermien. Das heißt, auch menschliche Spermien können sozusagen riechen. Sie haben exakt den gleichen Rezeptor, der in der Nase Maiglöckchenduft erkennen kann. Mhm. Und den benutzen sie, um den Weg zur Eizelle zu finden. Denn wir konnten in dieser Arbeit auch zeigen, dass die menschliche Eizelle so eine Art Maiglöckchenduft abgibt. Und die Spermien, die starten natürlich ganz weit von der Eizelle entfernt und haben einen langen Weg bis zur Eizelle zu schwimmen. Und das ist natürlich in völliger Dunkelheit in dieser im weiblichen Genitaltrakt. Und da benutzen sie sozusagen die Lockduftspur der Eizelle, dieses Duftes, des Maiglöckchenduftes, dem sie wie so ein Hund, der eine Pferde folgt, folgen sie dieser Spur des Maiglöckchenduftes und finden damit die Eizelle. Das heißt also, wenn Spermien zum Beispiel überhaupt keinen Maiglöckchenrezeptor hätten aus der Nase, dann würden sie natürlich auch die Eizelle nicht finden können, weil sie quasi geruchsblind wären.
Also die Eizellen locken mit diesem Duftstoff die Spermien an und weisen ihnen so den richtigen Weg.
Genau, das ist wie so ein wunderbarer Duft, dem wir auch der Nase nach folgen können. So schwimmen die Spermien immer der Nase nach, auch dieser Duftspur entlang.
Wir haben viele Mails bekommen. Eine von Simon Kuhlmann. Er fragt, können Sie mal das Thema Synästhesie in Verbindung mit Gerüchen ansprechen? Mein Bruder zum Beispiel ordnet Gerüchen Töne zu.
Ja, Synästhesien gibt es ja unterschiedlichster Form. Das heißt also, wir nehmen einen bestimmten Sinneseindruck wahr, einen Ton zum Beispiel, und mit diesem Ton sehen wir gleichzeitig ein Bild oder riechen etwas. Und so etwas gibt es eben auch für Düfte. Das heißt also, immer wenn ich einen bestimmten Duft rieche, dann höre ich gleichzeitig einen bestimmten Ton. Das heißt also, jedem Duft wird ein Ton zugeordnet. Mhm. Die Duftsynästhesien sind allerdings im Vergleich zu den Bildern, wo man Bilder sieht, dann, wenn man den Ton hört zum Beispiel, oder umgekehrt, wo man Bilder sieht und dann einen Ton dazu assoziiert, sehr viel weniger unter der Bevölkerung, aber man findet sie auch, ist ein interessantes Phänomen, das offensichtlich eine Gehirnverschaltungsproblematik darstellt.
Cornelia Strecker aus Jena schreibt, unsere Tochter hat einen Luftröhrenschnitt und ist dazu schwerst mehrfach behindert. Sie atmet also über den Hals ein, durch ein Sprechventil atmet sie aber über die Nase und den Mund aus. Kann sie riechen? Sie kann es uns leider nicht sagen, schreibt Frau Strecker.
Ich würde davon ausgehen, dass sie riechen kann, denn die Riechzellen und das Riechsystem ist ja bei ihr vermutlich nicht geschädigt worden. Und wir riechen natürlich nicht nur beim Einatmen, sondern wir riechen auch Düfte wieder, wenn wir ausatmen. Dann kommt ja die Atemluft aus der Lunge, die ja immer noch Duftmoleküle enthält. Die kommt natürlich über die Nase wieder zurück und wird über die Nase ausgeatmet. Also viele oder alle Duftmoleküle, die wir über die Luft einatmen und die wir sozusagen in der Nase, in diesen Riechzellen analysieren, die kommen natürlich genauso gleichzeitig in unsere Lunge rein und werden dann zum großen Teil natürlich mit der Ausatemluft wieder abgegeben. Ein Teil von den Düften wird allerdings aufgenommen. Wir haben gerade vor wenigen Wochen eine Arbeit publiziert, die großes Aufsehen erregte, dass nämlich zum Beispiel der Duft, ein jasminähnlicher Duft, den wir einatmen, jetzt gar nicht über die Nase wirkt, sondern über die Lunge wirkt und bei Menschen sogar stärker wirken kann wie Valium, weil er nämlich von der Lunge ins Blut geht, vom Blut ins Gehirn und im Gehirn eigentlich an dieselben molekularen Stellen andockt, wie es Benzodiazepine, also Valium, tut.
Das
und
hilft,
damit bei Mäusen zum Beispiel auch direkt einschlafen lässt. Das heißt also, man sieht schon, dass diese Düfte in der Atemluft auch enthalten sind. Und wenn man sie ausatmet, würde eben dann auch diese Luft natürlich an die Riechzellen kommen. Und ich denke, dass die Tochter damit auch riechen kann.
Also wenn ich nicht gut einschlafen kann, um nochmal ganz kurz beim Jasmin zu bleiben, könnte ich auch Jasmin schnüffeln.
Also zumindest diese Art, das ist ein Jasmin-ähnlicher Duft, eigentlich ist der nachgewiesen in Gardenien. Gardenia jasminoides, das ist so eine Jasmin-ähnliche Blüte, die botanisch nichts damit zu tun hat, aber es ähnlich aussieht und betörend in der Nacht wirkt, duftet. Also wer das mal gerochen hat, das ist irre, ja. Gibt es in jeder Blumenhandlung zu kaufen für 2-3 Euro. Und das ist in dieser Blütenduft ist diese Substanz oder dieser Duftmolekül drin, das also diese Wirkung wie Valium hat.
Marco Schmidt aus Gera möchte wissen, stimmt es, dass bestimmte Anbieter von Parfümen Pheromone den Parfümen beimischen und diese auch wirken? Jetzt müssen wir erstmal erklären, was Pheromone sind.
Ja, das ist ein relativ interessantes, aber auch etwas schwieriges Thema. Also Pheromone sind Duftstoffe, die man von Tieren sehr gut kennt und die so eine Art chemische Sprache bei Tieren darstellen. Das heißt also, ein einfaches Beispiel ist ein Nachtfalter-Weibchen, das gibt einen Pheromonduft ab. Das heißt, es gibt einen bestimmten Duftstoff ab, der die Männchen dieser Art, also die Goldeule zum Beispiel, gibt ein Goldeulenduft ab und die Goldeulenmännchen, die riechen den und folgen dieser Duftspur. Die Silbereulen haben einen Silbereulenduft und die Bronzeeulen einen Bronzeeulenduft. Also jeder hat eine andere. Und damit reguliert die Natur, dass immer die richtigen Lebewesen zusammenkommen. Das ist zum Beispiel ein Pheromon. Das heißt, es wird von einem Tier oder von einem Menschen produziert und müsste bei einem anderen Tier der gleichen Art immer eine gleiche vorhersagbare Wirkung auslösen. Mhm. Gibt's bei Tieren ganz viele Beispiele. Wenn man ehrlich ist, beim Menschen bis heute kein einziges, das wissenschaftlich wirklich sauber untersucht ist. Aber wir haben noch diese Sensoren dafür. Das heißt, Tiere, ein Hund zum Beispiel, hat über 300 Sensoren nur für diese Pheromondüfte, ganz verschiedene. Das heißt, wie 300 verschiedene Worte. Also ein Hund kann einen Duft abgeben, der sagt dem anderen Hund, ich bin der Chef, oder er sagt ihm, das ist mein Revier, oder ich bin läufig. Aber das sind alles, die können ja nicht reden, die geben das über Duftinformationen ab.
Ich habe in Ihrem Buch das Maiglöckchen-Phänomen gelesen, dass das Eberpheromon heute als unverzichtbar gilt. Was hat der Eber denn da drin?
Genau, der Eber hat das auch. Der männliche Eber hat ein Pheromon, der heißt Androstenon. Das ist eigentlich ein eher stinkender Duft, nicht so wie zwischen Urin und alter Bettwäsche, würde ich mal sagen. Also für uns jedenfalls. Für das Eberweibchen riecht das natürlich toll, ja. Und das Eberweibchen, wenn das diesen Duft riecht, dann löst es bei ihm, bei jedem Eberweibchen dieser Welt, eine sofortige Reaktion aus. Sie bleibt nämlich 10 Minuten stehen und rührt sich nicht mehr. Die sogenannte Duldungsstarre. Mhm. Und die ist eben notwendig, weil nämlich der Eber sie in dieser Zeit besamen kann. Mhm. Und erst seit dieser Duft bekannt ist, kann man zum Beispiel Schweine künstlich besamen. Also der Mensch kann es machen. Mhm. Vorher hätte ein Schweineweibchen das gar nie erlaubt. Ja. Mhm. Und deswegen ist das natürlich, heute kommen 85% des Schweinefleisches von dieser künstlichen Besamung, gibt ja kaum mehr das Natürliche.
Nun wollte Herr Schmidt ja wissen, ob diese Pheromone Parfümen beigemischt werden.
Genau dieses Eberparfum ist insofern interessant, weil wir diesen Eberduft, deswegen werden ja Eber kastriert und wir können auch kein Eberfleisch essen, weil es so stinkt, weil wir Menschenmänner, diesen Eberduft tatsächlich auch in unserem Achselschweiß haben. Genau dieses Molekül und abgeben, nicht ganz so intensiv, aber doch immerhin, sodass die Frauen eigentlich den männlichen Achselschweiß nicht so wahnsinnig toll finden. Mhm. Aber wenn sie den Eisprung haben, dann bewerten sie diesen Duft plötzlich angenehmer, da werden wir attraktiver für die Frauen. Und das wäre jetzt so ein Hinweis auf ein menschliches Pheromon. Und es wird tatsächlich dieses Androstenon, wie dieses Molekül heißt, also dieses Eber, man kann ihn aus Doseneber kaufen, um den sozusagen für die Besamung zu verwenden. Mhm. Dieses Androstenon wird tatsächlich einigen Parfums, aber meistens eher etwas, würde man sagen, anrüchigen in bestimmten Sexläden beigefügt. Also ich glaube nicht, dass seriöse Parfumhersteller diesen Duft hier reintun.
Ja.
Und er ist im Übrigen natürlich auch bei Menschen nur sehr bedingt wirksam und nachgewiesen. Also er führt zu einer gewissen Attraktivitätserhöhung, die ist aber wissenschaftlich nicht sauber gezeigt.
Ganz kurz noch, habt ihr Männer denn früher nach Ambra und Moschus gerochen oder immer schon nach Eber?
Immer schon nach Eber, also Ambra, also nach Walfisch oder irgendwelchem Hirsch haben wir also selten gerochen. Es ist immer schon dieses Eberpheromon, das offensichtlich in der Evolution, wir stehen in der, dann doch in dem Stammbaum wahrscheinlich näher in dieser Richtung.
Und in Hamburg sitzt Erik Wanko am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Wanko.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage sind zwei Themen. Und zwar beschäftige ich mich viel mit Wein und Speisen, das heißt mit Schmecken und Riechen. Mhm. Und bin viel beteiligt bei Weinproben. Und da gibt es ein Phänomen, also beim Schmecken ist das für mich verhältnismäßig einfach zu erklären. Wenn ich also eine Stunde vorher einen Cappuccino trinke, dann wird es schwierig. Aber beim Riechen ist mir das nicht ganz klar. Ich denke, man hat Tagesform. Also manchmal geht das los. Ich rieche gar nichts am Anfang und dann...
Bei der Weinprobe.
Ja, dann klärt sich das nach der zweiten, dritten Probe. Mhm. Manchmal wird es schwierig und manchmal ein ganz toller Abend. Gibt es das Tagesform? Das wäre meine erste Frage.
Mhm. Zweite Frage, wir sammeln jetzt die Fragen.
Die zweite Frage wäre, das ist praktisch das gleiche Thema. Mhm. Wie Sie ja bestimmt wissen, gibt es sehr viele Düfte pro Wein, pro Rebe. Und da riecht jemand dann Pfirsich und Avocado und dann kommt der dritte und vierte, die dann nochmal drei andere Düfte riechen und auf einmal riechen die anderen das auch. Und meine Frage wäre, wird man da irgendwie psychologisch beeinflusst und riecht es eigentlich gar nicht?
Ja.
Weil das ist ein ewiger Diskussionspunkt,
ja.
Dann,
ja.
Was riechst du, was riecht
ich? Ja, ist interessant, Herr Hart.
Ja, vielen Dank, diese Weinfragen, Herr Wanko, sind ja immer... gerade für Weinkenner ganz wichtig, was macht die Nase dabei? Also, wie Sie schon sagen, Schmecken hat eigentlich eine sehr einfache Funktion, auch wenn Sie sagen, ein Cappuccino, wenn Sie den vorher trinken, dann schmecken Sie nachher nichts mehr. Beim Cappuccino ist ja eigentlich nur der Bitterstoff und der Zucker vielleicht, der sich dann verändert, auch natürlich im Weingeschmack ist ja auch Zucker drin, den Sie natürlich verändern können, aber der Rest ist natürlich wirklich auch Riechen, um einen Cappuccino sozusagen, der oft sehr stark ist, also Kaffeedüfte sind immer sehr stark, wenn die in die Nase kommen, dann machen die oft ziemlich große Effekte, man kann die auch als Neutralisierer verwenden, also genau, wenn Sie jetzt drei verschiedene Parfums hintereinander riechen wollen und Sie riechen dann Kaffeeduft dazwischen, dann machen Sie die Festplatte sozusagen durch den Kaffeeduft wieder frei und dann können Sie beim nächsten Mal den Wein wieder riechen. Also manchmal ist es sogar positiv. Tagesform gibt es natürlich. Das Riechen ist unterschiedlich, empfindlich die Nase auch. Morgens, mittags, abends, je nachdem. Das hängt natürlich davon ab, wie der Schleimaufbau in der Nase beschaffen ist, wie die Konzentrationsfähigkeit auf die Düfte ist. Und dass Sie natürlich unterschiedliche Weine sozusagen Inhaltsstoffe erkennen können, das ist nun wirklich viel Magie dabei, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn also dann irgendeiner fünfmal hin und her tutzelt und dann sagt, da ist ein nepalesischer Wildpfirsich dabei, dann ist das immer relativ lustig. Aber eigentlich glaube ich kaum, dass es einen gibt, der das so in diesem Detail dann wirklich aus dem Wein heraus riechen kann. Wobei eben beim Wein es auch so ist, wie wir schon gesagt haben, Wein... Aromen sind aus vielen Duftstoffen zusammengesetzt, bis zu 100 oder mehr verschiedenen Düften wie ein Parfum. Und um einen Wein wiederzuerkennen, um also einen, sagen wir mal, einen Riesling von einem Silvaner unterscheiden zu können, müssen Sie diese beiden Duftmuster, komplexen Duftkombinationsmuster, müssen Sie im Gehirn abspeichern und müssen Sie wiederfinden.
Genau, und das ist der eigentliche Sinn von dieser Riecherei.
Genau, und wenn Sie...
Dass man die Qualität und vielleicht also dann die Rebsorte erkennt.
Genau, wenn Sie sehr viel trainieren,
für einen Riesling vorstellen lässt,
zum Beispiel, wenn Sie viel trainieren, dann werden Sie am Schluss von den 100 verschiedenen Komponenten schon Unterschiede feststellen, die nur noch 5 Komponenten betreffen. Wenn Sie gar kein Weinkenner sind, dann können Sie maximal sagen, na, das ist irgendein Wein.
Ah. Aber ich muss jetzt doch nochmal unterbrechen. Ja. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Ich meine, dass Sie sogar so weit gehen zu sagen, schütte einen billigen Wein in eine Flasche mit einem tollen Etikett und der Weinprobierer wird es nicht merken, dass das der billige Wein ist. Zitiere ich Sie da richtig?
Genau, das ist eigentlich so. Ich mache zu Hause immer jede Wette sogar, dass meine Gäste mit verbundenen Augen nicht mal ein Rot von einem Weißwein unterscheiden können. Bei
Herr Wanko, ist das so? Sie sind doch ein Weinkenner, Herr Wanko.
Also das mit Rot und Weißwein geht gar nicht. Wenn Sie also ein schwarzes Glas nehmen, das habe ich alles schon durchprobiert,
ja.
Sie werden es nicht erkennen.
Nicht
selbst Wasser mit ein bisschen Zitronensaft etc. wird dann verwechselt. Genau. Das ist eigentlich eine ganz normale Sache. Da wird viel drüber gelacht, dass jetzt die teuren Weine durchfallen. Das ist aber ein ganz normales Ding, das ich schon seit Jahren kenne. Und das muss man einfach so hinnehmen, ja, dass man sich nicht so niederkniet vor etwas und meint, ja, das ist jetzt so. Das
ja, aber wenn Sie so einen Billionfusel in einer teuren Flasche haben, das merken Sie doch als Weinkenner.
Nee, man merkt schon bei einer bestimmten, doch, also wenn es zu billig ist, dann merkt man das. Also es gibt, sagen wir mal, so einen Unterschied zwischen einem 10-Euro- und einem 100-Euro- Wein wird kaum einer merken. Aber wenn Sie einen ganz billigen Fusel haben, dann sind so viele stechende, ätherische Öle noch da drin und so nicht vergorene Sachen, da merken Sie das schon. Aber es gibt so eine Mittelklasse von Weinen, da ist, die sind eigentlich kaum in der Qualität zu unterscheiden, wenn man nicht weiß, was es wirklich ist. Denn Sie müssen im Gehirn in die Schublade gehen. Also wenn Sie in die Weißweinschublade gehen in Ihrem Gehirn, da sind meinetwegen 20 Weißweine abgespeichert, dann tun Sie sich schon mal leichter, den richtigen zu finden. Wenn Sie gar keine Ahnung haben, muss ich beim Weißwein, beim Rotwein oder irgendwo schauen, dann ist das schwierig.
Herr Wanko, vielen Dank. Sie haben ein schönes Fass mit uns aufgemacht.
Ich danke auch.
Danke und noch ein schönes Wochenende nach Hamburg. Und wir gehen nach Ingelheim, wo Elke Hawlitzki schon sehr lange sehr geduldig auf uns wartet. Hallo, Frau Hawlitzki.
Hallo, grüß Gott in die Runde. Ich habe ein besonderes Problem. Ich habe nämlich meinen Geruch vor ungefähr 3 Jahren verloren nach einer Antibiotika-Behandlung. Das Antibiotikum, das ich vorher schon mal benutzt hatte und gar nichts passiert war. Und dann konnte ich plötzlich nicht mehr riechen. Ich konnte also in die Toilette gehen und hatte gar keine unangenehmen Gerüche mehr. Das war natürlich angenehm, ne? Aber sehr gute Düfte, zum Beispiel Rosen und Hyazinthen, die werden ja direkt penetrant, wenn man da direkt dran geht. Ich konnte sie nur riechen, wenn ich direkt dran war. Jetzt haben Sie vorher, Herr Professor, hat gesagt, dass ich ungefähr in 3 Jahren, ist vielleicht 4-5 Jahre her, der Geruch ist also wiedergekommen, aber ich hatte eine sehr gute Nase und es ist also nur noch ein Abglanz davon. Also ich rieche inzwischen schon ganz gut wieder, aber es ist ein Abglanz. Was mich nun interessiert, Sie sagten vorher, man kann Gerüche lernen. Was muss man da tun?
Also man kann üben. Üben ist das Wichtigste. Also am besten wäre, Sie würden einfach versuchen, jeden Tag riechen zu üben. Ein Parfümeur übt jeden Tag 1 Stunde riechen, deswegen riecht er so gut. Probieren Sie jeden Tag in der Früh, morgens und abends mal sich 10 Düfte, die Sie im Haushalt haben, vorzunehmen. Nehmen Sie eine Orange aus dem Kühlschrank, nehmen Sie eine Erdbeere, nehmen Sie was immer gerade die Natur hergibt, Blumen, was Sie haben, und riechen Sie intensiv daran, versuchen Sie, sich diesen Duft vorzustellen. Nehmen Sie einen Orangensaft, riechen Sie dran, versuchen ihn mit Wasser zu verdünnen und schauen, riechen Sie es immer noch. Also einfach zu jeden Tag immer sich mit Düften zu beschäftigen, sich auch konzentrieren darauf, was ist das für ein Duft, rieche ich ihn noch, kann ich ihn vielleicht durch besonderes Schnuppern auch noch richtig vielleicht verbessern, den Duft, und doch noch, Tiere schnuppern ja auch, wenn Sie mal einen Hund anschauen oder eine Katze, die machen, wenn Sie es wirklich genau wissen wollen, immer, die schauen, dass Sie das erschnuppern können, und versuchen Sie mal über diese Technik und das ständige Üben, ich bin sicher, Sie können damit Ihren Geruchssinn noch deutlich verbessern, als er jetzt ist.
Auch wenn ich schon 70 bin?
Kein Problem, überhaupt, gerade für alte Menschen. Ich denke, gerade bei alten Menschen ist es umso wichtiger, dass Sie riechen üben, denn damit können Sie noch längere Zeit, als Sie es normalerweise könnten, Ihren Geruchssinn erhalten.
Frau Hawlitzki, Der Hans Hatt hat ja das Maiglöckchen-Phänomen-Buch geschrieben. Und da gibt's auf Seite 297 den Riechtest. Wenn Sie das Buch nicht kaufen wollen, das kostet 19,95. Ich würde es ja kaufen an Ihrer Stelle, aber Sie können sich natürlich auch die letzten Seiten kopieren und sich diesen Riechtest mal angucken. Das hilft Ihnen ganz bestimmt weiter.
Das Maiglöckchen-Syndrom oder?
Das Maiglöckchen-Phänomen.
Sie können aber auch für 9 Euro das Taschenbuch kaufen. Heißt, niemand riecht so gut wie du, steht das Gleiche drin und ist nur die halb so teuer. Also für alle Leser, das ist, denke ich, ausreichend.
Ja, sehr schöne Tipps.
Frau Hawlitzki, vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir gehen nach Hannover zu Marie-Elisabeth Giesecke. Schönen guten Morgen, Frau Giesecke.
Guten Morgen. Also ich kann im Gegensatz zu meiner Vorrednerin gar nicht mehr riechen und erlange das wohl auch nicht wieder, aber ich kann mich an Gerüche erinnern. Und ich finde, das ist ein Phänomen, dass ich die Gerüche im Kopf habe. Ich kann also Flieder, Heu, Kaffee, weiß ich noch, wie das riecht. Mhm. Aber ich kann es nicht. Also ich kann gar nichts mehr riechen. Auch wenn man mir Essig vor die Nase hält. Oder in der Küche ist es ja auch gefährlich, wenn mal was anbrennt. Oder so sehe ich es nur an der Rauchentwicklung. Mhm. Also ich kann gar nichts riechen. Überhaupt gar nichts.
Und ist denn was passiert?
Mir auch nicht. Also das ist auch das Phänomen, dass es mir gar nicht fehlt.
Wodurch ist das ausgelöst worden, Frau Giesecke, dass Sie nichts mehr riechen können?
Ja, ich habe eine Allergie und Asthma. Mhm. Mhm. So, also ich nehme an, durch die Nasennebenhöhlen. Also der Geruchssinn ist noch da. Wenn ich ganz hohe Dosen Cortison nehmen muss, wenn ich eben einen Asthmaanfall hatte, dann kann ich riechen. Das macht mich aber ganz irre. Das kann ich überhaupt nicht aushalten. Das ist, als wäre es laut. Dann habe ich so viele Eindrücke, die ich überhaupt nicht verarbeiten kann. Ja. Aber eben dieses Phänomen, dass ich mich an Gerüche erinnern kann, das finde ich eben ganz toll.
Ja, das finde ich auch toll und da beneide ich Sie ja fast schon drum, weil es ist etwas, was Parfümeure auch können und ich leider gar nicht kann. Also das, wenn man kann ja auch versuchen, sich die Augen zuzumachen und sich eine Rose vorzustellen, dann sieht man die vor Augen. Oder man kann sich ein Musikstück ohne dass man es hört, sozusagen im Ohr vorspielen. Aber ich schaffe es nicht, bestimmte Düfte, eine Banane zum Beispiel, die Augen zumache und mir vorstelle, wie riecht eine Banane, ich schaffe es nicht richtig. Mhm. Und das ist etwas, was Sie können, Frau Giesecke, und was Ihnen natürlich auch hilft oder sehr hilft über diesen sozusagen Nasendefizit. Da ist ja noch ein bisschen was da vom Geruchssinn, weil Sie sagen ja, wenn Sie sehr stark oder sehr intensiv riechen, dann kommt noch was, das hinweg zu helfen. Also viele ältere Menschen, die merken oft gar nicht so sehr, dass der Geruchssinn immer weniger wird, weil sie das in ihrer sozusagen ihrem Gehirn noch abgespeichert haben. Und wenn sie also eine Erdbeere zum Beispiel in die Reihen beißen, obwohl sie es jetzt gar nicht mehr in Realität riechen, ruft das Gehirn mit dem Bild und diesem Reinbeißen diesen Erdbeergeruch sozusagen ab aus der Erinnerung und die haben ihn dann zum Teil sogar noch, diesen Geruch. Also das ist eine sehr schöne Fähigkeit und ich glaube, man kann das auch ein bisschen üben und trainieren. Ich selber habe sie leider nur in sehr geringem Umfang.
Frau Giesecke, ich danke Ihnen für diesen Anruf aus Hannover und ich würde gerne Ihr Stichwort gleich auch nochmal aufgreifen, Stichwort Erinnerungen. Was passiert da eigentlich im Gehirn? Also wie kommt das, dass das, was wir riechen, so intensive Erinnerungen weckt oder eben auch ganz starke Gefühle auslöst? Das werden wir gleich besprechen hier bei Deutschlandradio Kultur 00800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer zum Thema die Macht der Düfte. Tom Eisenschmidt aus Würzburg, schreibt uns, also er möchte wissen, wie das mit der Partnerwahl von gleichgeschlechtlichen Paaren ist. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Gegensätze ziehen sich da an.
Es gibt ein paar wissenschaftliche Arbeiten, die alle darauf hinweisen, dass tatsächlich bei Homosexuellen, welchen Geschlechts auch immer, auch die Duftpräferenz sich verändert hat, dass also nun tatsächlich die auch den gleichgeschlechtlichen Duft sozusagen bevorzugen im Vergleich zu heterosexuellen Paaren, die ja immer den Duft des eines heterosexuellen Partners lieber mögen. Da gibt es tatsächlich Daten dafür.
Carla Wienoy aus Dessau schreibt, ich reagiere extrem, beinahe panisch auf unangenehme Gerüche, etwa ungewaschene Menschen. Da, wo man diesen nicht ausweichen kann, im Aufzug oder im Supermarkt zum Beispiel, befällt mich ein regelrechter Würgereiz. Kann ich es trainieren, nicht so zu reagieren, wie ich es tue?
Ja, es ist oft ja schwierig, das selber sich da anzueignen, so ein Training. Also oft sind es ja so Art Phobien, wie man das nennt. Also die einen haben eine Spinnenphobie, die anderen eine Duftphobie und ähnliches. Also man kann es natürlich versuchen, das einfach Kraft der eigenen Willens zu versuchen. Wenn nicht, dann sind natürlich die Verhaltenstherapeuten, genau wie bei Flugangst oder so, dafür da. Die könnten das dann wieder abtrainieren. Ja.
Martina Schellhorn fragt, woran liegt es, dass der alte Mensch plötzlich einen anderen Geruch ausströmt, obwohl sich sein Waschverhalten und sein Wohnumfeld nicht verändert hat? Hat das mit dem Speichel zu tun?
Nee, es hat mit dem Körpergeruch an sich zu tun, weil dieser Schweiß ist eben, wie gesagt, eine Mischung, die zum Teil natürlich aus diesem Individualgeruch besteht, zum anderen Teil natürlich aus diesem Stinker sozusagen, Buttersäure, Fettsäuren, die von Bakterien hergestellt werden, die auf unserer Oberfläche sind. Und diese Fettzusammensetzung im Alter der ausscheidenden Drüsen, die verändert sich etwas. Man kann aber auch zum Beispiel junge Leute, die noch nicht geschlechtsreif sind, haben auch einen anderen Körpergeruch. Dann hat man lange Zeit im normalen geschlechtsreifen Stadium einen ähnlichen Geruch. Und wenn man später dann wieder in die Wechseljahre kommt oder dann noch älter wird, dann wird die Haut trockener, dann ist sie mit weniger Wasser behaftet. Und dann ändert sich tatsächlich auch wieder die Zusammensetzung dieser Fettkomponenten. Und das verursacht auch einen etwas anderen Körpergeruch. Mhm. Kragenfett sozusagen, sagt man immer so schön.
Die Japaner nennen uns ja Butterstinker, ne?
Genau, die Asiaten, die finden natürlich unseren Gestank relativ ekelig, weil sie haben sehr viel weniger Haare als wir und weniger auch schweißproduzierende Drüsen. Und das bedeutet, dass sie viel sparsamer sozusagen mit Körperduft umgehen, als wir das tun. Obwohl wir ja viele Menschen bei uns inzwischen ja auch schon sich die Haare überall entfernen. Denn Haare haben eigentlich nur eine Funktion. Sie sind oberflächenvergrößernd und sind sozusagen damit Duftzerstreuer, Duftverbreiter. Aha. Und je weniger Haare ich habe, desto weniger Duft verbreite ich natürlich auch, also Körperduft. Und deswegen finden die also den starken Duft, den wir abgeben, relativ unangenehm.
Wie riechen denn Japaner und Chinesen?
Ja, auch natürlich vom Körpergeruch her auch nicht viel anders als wir, aber natürlich lange nicht so intensiv, weil sie, wie gesagt, eben weniger behaart sind, weniger Drüsen haben und natürlich auch eine andere Essensgewohnheit hat. Denn das Essen spielt natürlich schon eine Rolle, denn also Knoblauch zum Beispiel ist ja das einfachste Beispiel, verändert natürlich auch unseren Geruch. Und das Essen wird zum Teil schon auch nach außen wieder in Molekülen abgegeben.
Ist denn das anerzogen, welche Düfte wir lieben und welchen Geruch wir dann im Gegensatz dazu als stinkig empfinden?
Das ist alles kulturell bedingt und anerzogen, klar. Aha. Also wenn wir in einem Kulturkreis aufwachsen, wie wir eben sind hier bei uns in Europa, dann lieben wir eben diese Düfte und finden eben dann Düfte von in Afrika oder in Amerika oder in Asien. Die Leute riechen dann für uns eben dann doch weniger angenehm, weil wir, das ist nicht unser Kulturkreis.
Wir haben eben mit Frau Giesecke aus Hannover gesprochen und sie hatte das Stichwort Erinnerung in die Runde gebracht. Also sie kann heute nicht mehr riechen, kann sich aber an Gerüche erinnern. Wie kommt das, dass das, was wir riechen, so ganz intensive Erinnerungen weckt? Was passiert also da im Gehirn?
Die Nase hat eigentlich den direktesten Zugang zu unserem Erinnerungszentrum im Gehirn, nennt sich Hippocampus. Da ist ein unmittelbarer Standleitung sozusagen gelegt. Das heißt, es gibt eine Nervenbahn, die direkt aus dem Riechen in dieses älteste Teil unseres Gehirns, in diesen Hippocampus, aber auch in das limbische System. Das ist das System, wo die ganzen Emotionen, die Gefühle, aber auch die Triebe abgelagert sind. Da geht direkt die Information aus der Nase rein. Und da ist auch, wie gesagt, zu den ältesten Teilen gehört, heißt es, dass dort auch besonders intensive Abspeicherungen erfolgen. Und wir wissen alle natürlich, dass man mit nichts sich einfacher in die Kindheit zurückversetzen kann, wie mit dem richtigen Duft. Wie so ein Lichtschalter, den man anknipst, zack. Wenn ich einen Duft rieche, den ich aus der Kindheit, aus dem alten Klassenzimmer kenne, also Knetmassenduft ist sowas für mich. Das sind die man immer rumgespielt hat in den Händen da, so lange Röhrchen, die man immer geknetet hat. Dieser Duft ist so charakteristisch für mich, bin ich sofort wieder in meiner alten Schulzeit. Und das kann jeder eigentlich, glaube ich, so eine Geschichte erzählen. Wenn man mit nichts irgendwie einen Zugriff zu den Erinnerungen bekommt, mit Düften kann man das. Und darum versucht man es oft auch bei Wachkoma-Patienten zum Beispiel, die mit Düften zu beduften, dann hat man die Erinnerung wieder.
Sie sind ja Jahrgang 47, ne? Und Ihre Eltern hatten einen Lebensmittelladen?
Ja, genau.
Welche Erinnerungen kommen da hoch? Welche Dufterinnerungen?
Ja, wir hatten so einen Großmarkt sozusagen. Das heißt, wir lebten in einem Haus, wo der untere Teil des Hauses praktisch Lager für Lebensmittel war. Und als Kind haben wir da immer gespielt. Das heißt, damals gab es natürlich noch nicht diese ganzen Vakuumverpackungen wie heute. Da waren noch die Fische in so riesen Containern, Dosen in einem Salzlake gelegen und so. Also da hat man noch die Düfte viel mehr gerochen. Da war man viel näher an den Düften. Also insofern habe ich diese Dufterinnerung, auch Essigfässer waren unten im Keller und all diese Dinge. Also ich war da schon ständig von Düften umgeben.
Und so Drops und Bonbons und sowas, die lagen doch da auch in Gläsern, oder?
Ja, die waren auch in alten Glasgläsern drin natürlich. Wir haben zum Beispiel diese Osterhasen selber hergestellt, diese Zuckerosterhasen mit dieser hässlichen roten Farbe da. Das ist reine Zuckergeschichte. Und da musste also in so eine heiße Flüssigkeit in so eine Form gegossen werden und da musste man warten und dann die Form abnehmen. Dann hat man diesen Osterhasen gehabt, reiner klebriger Zucker. Und viele gingen natürlich dabei kaputt. Die wurden dann extra Tonnen gegeben und da durften die Kinder sich immer bedienen. Ekelig. Also ich kann mich heutzutage, ist mir schon fast unangenehm daran zu denken. Damals war es natürlich eine tolle Geschichte. Alle Freunde wollten immer kommen, wenn die Osterhasen gemacht wurden.
Also mit so einem Häschen kann man Ihnen heute keine Freude machen.
Nicht mehr unbedingt, nee.
Am Telefon ist Marlies Bös aus Fürstenfeldbruck. Schönen guten Morgen, Frau Bös.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte an Herrn.
Ja, wenn ich Gemüse und Obst esse, dufte ich gut. Und wenn ich Wurst, stinkt manchmal so. Also dann wollte ich wissen, woher das kommt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass natürlich die Nahrung, die wir essen, sich in gewisser Weise auch im Körperduft widerspiegelt. Ich habe ja vorher schon mal diesen Knoblauch angesprochen, das ist ja das klassischste Beispiel. Aber je nachdem, ob ich jetzt Vegetarier bin oder ob ich biologisch würde man sagen Carnivore, also Fleischesser bin, Steakesser bin, sind andere Inhaltsstoffe in den Nahrungsmitteln drin, die auch vom Körper anders verarbeitet werden und damit auch zum Teil Produkte aus diesen Nahrungsmitteln über die Schweißdrüsen abgegeben werden. Also zum Beispiel Schweiß enthält sehr viel Harnstoff, wenn ein Mensch viel Fleisch isst, weil durch die Verarbeitung von Fleisch, von Muskelfleisch, entsteht Harnstoff. Und dieser Harnstoff hat so einen ganz bestimmten Geruch, der dann auch im Schweiß sich wahrnehmen lässt. Dagegen Vegetarier riechen eben ganz anders. Und darum ist oft so, dass Vegetarier oft diese Menschen, die Fleisch essen, auch gar nicht so gut riechen können, weil sie eben nicht so riechen wie sie selber. Und umgekehrt. Also es ist halt, man kann tatsächlich seinen Körpergeruch durch die Nahrung verändern, was man isst.
Frau Böß, Frage beantwortet?
Dankeschön.
Danke Ihnen. Wir gehen nach Gabeligen zu Dorit Konradi.
Ja, hallo.
Hallo,
guten
Frau Konradi.
Tag.
Guten Tag.
Ja, mich interessiert, ob man das Riechen auch wieder verlernen kann, bewusst verlernen kann. Ich leide zum Beispiel ganz extrem unter chemischen Gerüchen. Mhm. Also wenn ich einen Supermarkt betrete und komme am Gemüsestand vorbei und rieche da Chemie, gehe ich weiter. Ich gucke dann nicht mehr, ich bin satt. Und ob ich eine Vakuumverpackung öffne und da stinkt es mich draus an, oder die Kleidung zum Beispiel. Ich leide so extrem, dass sich das sogar körperlich bemerkbar macht. Zum Beispiel durch Herzrasen oder Kribbeln auf der Haut. Und das ist so bedrohlich mitunter. Und ich habe keine Möglichkeit, da zu entfliehen auch.
Dazu kommt natürlich auch nochmal von Konradi dieses Problem, dass man so, was weiß ich, in Einkaufszentren inzwischen so beduftet wird, ne? Und Lebensmittel aromatisiert werden. Das ist wahrscheinlich alles was für Sie ganz furchtbar ist.
Also ich leide wirklich. Und ich werde aggressiv. Und wie gesagt, das macht sich körperlich bemerkbar. Ich war zum Beispiel bei der Kur, betrat das Gebäude. Und da war ein Geruch drin nach Chemie, irgendwas, Teppichboden oder die Türen, habe ich nur erstmal identifiziert. Und ich war krank. Ich war krank, ich hatte Bluthochdruck, hatte ich noch nie in meinem Leben, die ganze Zeit über und auch noch kurze Zeit später hier in Gardelegen. Aber inzwischen, denke ich, ist wieder alles normal.
Herr hat die Frage, von Frau Konradi war ja, kann man das verlernen zu riechen? Also kann man sich praktisch schützen, so im Sinne, ne? Im Sinne von schützen und abwehren.
Denn viele Leute riechen nicht, wenn ich die Krise kriege.
Ja,
Frau Konradi, das ist nicht ganz einfach. Also wenn man eben diese sensible Geruchseigenschaften mal entwickelt hat, dann ist es ganz schwer, das natürlich wieder zu verlernen, weil es ist wissenschaftlich eigentlich nicht so richtig erforscht, auf was diese Veränderung in ihrem Geruchswahrnehmung, aber auch in ihrer Bewertung von Düften, dass sie also so geringe Konzentrationen dann schon als so unangenehm empfinden, worauf das beruht. Allerdings nimmt diese Erscheinung, wie Sie sie beschreiben, durchaus zu. Es geht ja so weit, es gibt ja dieses MCS, was viele Leute inzwischen immer in Zeitungen auch lesen können, das multiple chemische Syndrom, wo also Leute tatsächlich auf chemische Düfte, chemische Substanzen extrem reagieren. Das kann eben mit so etwas sein, wie Sie es beschrieben haben, aber es können auch Asthma oder andere Reaktionen sein. Und das hat natürlich schon damit zu tun, auch dass wir mit den Düften, und ich muss das auch kritisch sagen, hier so ein bisschen, ja, sagen wir salopp gesagt, rumsauen heutzutage. Ja. Also es ist ja noch selten so viel beduftet worden wie zur Zeit. Und die Nase ist unser empfindlichstes Sinnesorgan, das wir besitzen. Es ist ja gar nicht nötig, dass wir diese enormen Konzentrationen von vielen Düften überall rumsprühen und damit umgehen. Das tun wir selber natürlich auch. Also insofern ist immer mein Rat auch an alle Menschen und an die Industrie, denkt daran, geringe Dosen sind für die Nase schon völlig ausreichend. Man muss nicht immer gleich so hohe Konzentrationen nehmen. Sonst kommen eben solche Folgen, wie Sie es beschrieben haben, zunehmend.
Frau Konradi, vielen Dank für den Anruf aus Gabeligen. Eine 5 Quadratzentimeter große, stark gefaltete Schleimhaut beschäftigt uns heute im Radiofeuilleton von Deutschlandradio Kultur, denn wir reden mit dem Geruchsforscher Professor Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum über die Nase. Und wir müssen uns auch nochmal die Zukunft Ihrer Forschung angucken. Wir haben gerade, als Ihre Wunschmusik lief, darüber gesprochen, dass möglicherweise es bald so weit sein wird, dass Hunde Krankheiten erschnüffeln können?
Ja, wir wissen natürlich schon länger, dass es bei bestimmten Erkrankungen auch einen Duft gibt, der charakteristisch ist für diese Erkrankung. Also ich war als Arzt früher in der Klinik, da gab es oft Zuckerkranke in einem bestimmten sehr starken Stadium, Endstadium. Die rochen dann nach Apfelsäure, weil eben bei diesen Krankheiten so etwas anfiel im Stoffwechsel, so eine apfelähnlicher Geruch. Krebs ist ja im Moment gerade sehr im Gespräch, dass Hunde Krebs erkennen können. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel Brustkrebs hat oder Blasenkrebs oder auch Lungenkrebs vor allem, dann kann man offensichtlich das riechen. Das heißt, diese Krebszellen, wenn die zerfallen, geben einen bestimmten Duft nach außen ab. Und man kann Hunde nun darauf trainieren, dass sie diesen Duft erkennen können. Also das ist so eine gewisse Idee, wie man in der Zukunft vielleicht medizinisch auch diagnostizieren kann.
Man sagt in der Zukunft auch, sei es möglich, dass Veilchenduft Krebszellenwachstum in der Prostata hemmen könnte?
Ja, das haben wir selber gerade entdeckt, dass also diese Riechrezeptoren, etwa 10-20% dieser Rezeptoren, also zwischen 50 und 100 verschiedener dieser Riechrezeptoren, die eigentlich für die Nase da sind, um Düfte zu erkennen, die findet man an anderen Stellen des Körpers auch. Also ein Beispiel war ja dieser Maiglöckchenrezeptor in Spermien. Und wir haben gerade einen Rezeptor aus der Nase, nämlich der für Veilchenduft in der Nase zuständig ist, in der Prostata gefunden und konnten zeigen, dass bei Prostatakrebszellen dieser Veilchenrezeptor aus der Nase in riesigen Mengen hergestellt wird. Und wenn man Veilchenduft auf Prostata, auf menschliche Prostatakrebszellen natürlich jetzt im Moment noch im Reagenzglas gibt, dann stellen die das Wachstum nahezu ein. Aber das wäre also eine fantastische neue Idee, natürlich ein neuer Therapieansatz. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg, bis man es anwenden kann, denn es müssen erstmal die Tierexperimente laufen, bis man dann zum Menschen das überführen kann. Also das sind noch viele Stufen dazwischen, die noch überschritten werden müssen, bis man dann endgültig sagen kann, ist das nun so? Aber inzwischen wissen wir, dass in der Haut des Menschen 30 von diesen Riechrezeptortypen vorkommen. Also ich wäre immer vorsichtig, Parfums auf die Haut aufzuspülen, denn die Haut kann auch mitriechen. Wir finden sie im Gehirn, im Magen-Darm-Trakt, im Herzen, überall. Also insofern, das ist ein ganz neues, spannendes Gebiet, die Spitze des Eisberges. Aber bei mir arbeiten im Labor 20 oder 60 Leute an solchen Fragestellungen, was machen diese Riechrezeptoren außerhalb der Nase?
Und wo würden Sie das Parfum dann hinsprühen, wenn nicht auf die Haut?
Einfach auf die Kleidung, ja. Also,
ach so,
klar.
Auf die Haare oder auf die Kleidung?
Klar, nur nicht direkt, also in hoher Konzentration auf die Haut. Ja. Also Parfum ist ja relativ hoch konzentriert, die ganzen Seifen und Waschmittel sind ja ganz niedrig konzentriert, aber Parfum hat schon hohe Konzentration. Ich würde es immer eher auf die Kleidung spülen als direkt auf die Haut.
Düfte polarisieren natürlich auch ganz stark. Ne? So eine stark parfümierte Frau im Restaurant, die kann einem ja gut den ganzen Abend und das Essen verderben. Das Problem ist, die Frau nimmt das ja selbst gar nicht mehr so wahr, wie stark sie riecht. Woran liegt das denn?
Ja, wir gewöhnen uns ja an Düfte. Adaptation nennt man das. Das heißt, also, wir wissen und haben ja auch schon viel daran gearbeitet und geforscht und auch viel publiziert darüber, dass dieser Strom, den die Riechzellen in das Gehirn schicken, der das Gehirn informiert, ich bin erregt worden, der Zelle. Dieser Strom schaltet sich mit der Zeit von selber ab. So ein Rückkopplungsmechanismus. Wenn also eine Zelle zu lange mit dem gleichen Duft stimuliert wird, dann sagt sie, interessiert mich nicht mehr, kenne ich jetzt schon, alter Hut, brauchen wir nicht mehr, schalten wir ab. Und dann riecht man eben mit der Zeit das Parfum nicht mehr. Und das ist eben so eine Art Schutzmechanismus der Nase, um vor Überreizung auch das Gehirn zu schützen.
Sascha Montes ruft uns an aus Kaiserslautern. Guten Morgen, Herr Montes.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich habe eine Frage und zwar, wer kann eigentlich besser riechen? Die Frauen oder die Männer? Und dann was?
Das ist eine natürlich für die Wissenschaft, Herr Montes, immer wieder interessante Frage, die ich ehrlich gesagt nur damit beantworten kann. Die Forscher, die ich kenne, haben immer gefunden, dass beide von ihrer Nase her, von der Biologie her, gleich gut riechen können. Allerdings ist es so, dass zumindest in der älteren Generation die Frauen sich sehr viel mehr mit Düften beschäftigt haben, weil sie eben meistens in der Küche waren, gekocht haben oder im Garten die Blumen bearbeitet haben und damit viel trainierter waren, viel mehr geübt haben. Und deswegen können ältere Damen oder die Frauen, die sich also viel mit Düften beschäftigen, besser riechen als die Männer, die meistens ja nur ihren, Werkgeruch wahrnehmen in der Arbeit, wo sie sind. Also insofern ist es mehr durch die Übung, aber nicht durch die Biologie. Da sind beide gleich gut.
Okay, alles klar.
Danke Ihnen, Herr Montes.
Vielen Dank auch. Ne?
Okay, Wir gehen von Kaiserslautern nach Darmstadt zu Karl-Heinz Debrü. Guten Morgen, Herr Debrü.
Ja, guten Morgen zusammen. Vorab, ich bin kein Mediziner, deswegen ist meine Frage etwas einfach gehalten. Es gab eine Zeit lang, da mussten die Frauen oder sollten die Frauen ab 55 und wie auch immer eine Menge Hormone zu sich nehmen. Und dann kam vor Jahren der Paradigmenwechsel. Man hat gesagt, nee, lieber nicht. Und damit ist bei einer Bekannten von mir automatisch oder wie auch immer rausschleichend sozusagen, wie die Hormone auch, der Duft, das Riechen weggegangen. Und der ist irreversibel weg.
Die hat Hormone bekommen, nachdem sie in die die Wechseljahre kam.
Ja, ja, so ungefähr, ja, auf die Art und Weise. Und dann hat man, wie gesagt, dann kam der Paradigmenwechsel, hat man gesagt, nee, doch lieber nicht, ne? Bis zum Lebensende Hormone nehmen und damit war der Duft, damit war das Riechen auch weg, ne? Ist das möglich?
Ja, Debri, also es ist, glaube ich, vielleicht auch ein Zufall oft, dass so etwas eintritt. Also es gibt keine wissenschaftlich wirklich gesicherten Daten, dass eine Hormonveränderung, die ja bei Frauen ja im Lauf des Lebens automatisch ja eintritt, dass die sich direkt auf die Duftwahrnehmung auswirkt, dass man nichts mehr riecht. Also wie gesagt, es gibt Schwankungen in der Intensität, hormonabhängig, aber diesen starken Effekt, den Sie beschrieben haben, das ist, glaube ich, dann eher Zufall oder hängt mit anderen Dingen zusammen, aber die Hormone allein nicht, also da gibt es keine Daten, dass die Einnahme oder die Nichteinnahme von Hormonen nach den Wechseljahren zum Beispiel eben das Riechen in einer Schwarz-Weiß-Ja- oder Nein-Form beeinflussen.
Danke Ihnen.
Danke Ihnen, Herr Debrü. Elke Teggert ruft uns an aus Magdeburg. Guten Morgen, Frau Teggert.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage an Herrn Hatt.
Ja, ich habe im November vergangenen Jahres durch einen Unfall ein Schädel-Hirntrauma erlitten und dabei auch meinen Geruchssinn verloren. Da sind wohl Nervenfasern durchtrennt. Auf jeden Fall kommt das nicht wieder zurück. Meine Frage ist jetzt bezogen auf Ihre Bemerkung, dass ein direkter Zugang zum limbischen System und zu dem Gefühlszentrum besteht. Habe ich psychische Auswirkungen zu befürchten durch diesen verlorenen Geruchssinn? Und wenn ja, kann man dem irgendwie vorbeugen?
Ja, vielen Dank, Frau Teggert. Das ist tatsächlich in der Regel so, dass wenn ich einen Unfall habe, der sozusagen den Schädelknochen über der Nase zerstört und damit auch den Zutritt der Nervenzellen, die ja den Strom ins Gehirn leiten müssen aus der Nase, damit verhindert, das ist in der Regel dann irreversibel. Da kann man also den Geruchssinn nicht wiedererlangen. Es gibt noch ein zweites Nervensystem, heißt Nervus trigeminus, das ist so der Warn- und Schmerznerv in unserer Nase und im Mund. Wenn Sie zum Beispiel sehr starke Geruchskonzentration nehmen, dann spricht er auch an, dann wirkt es so ein bisschen beißend, stechend, ätzend. Mhm. Sie können den nochmal benutzen, ein bisschen mit stärkeren Duftreizen, um den ersatzweise zu verwenden. Aber ich weiß, dass Menschen, die eben nicht mehr riechen können, es gibt auch ein ganz neues Buch von einem Kollegen oder von einem, der das erlebt hat, der sagt, es ist für mich eine wirkliche Welt zusammengebrochen, ich habe keinen Heimatgeruch mehr, ich kann die Sexualität nicht mehr so genießen, weil ich das nicht mehr rieche. Also es ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, Sie sollten sich vielleicht von Ihrer Einstellung her einfach, wenn man sich da sozusagen reinsteigert und sagt, jetzt ist für mich alles vorbei, dann wird das sicher auch noch schlimmer, als wenn Sie sagen, ich kann schon damit umgehen, ich versuche das aus meiner Erinnerung herzuholen. Und ich glaube, dann können Sie ganz gut vermutlich auch noch weiter das Leben genießen.
Ja gut, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Teggert. Ein gutes Wochenende nach Magdeburg. Zwei Fragen, Herr Hatt, hängen mir noch im Kopf. Wir haben vorhin mal über Jasmin gesprochen, das beim Einschlafen hilft. Mit welchem Duft kann man denn Esslust bekämpfen? Das ist ja auch so eine These von Ihnen.
Nee. Also es hat ein Kollege aus den USA, hat mal nachgeschaut, welche Düfte, und das hat natürlich auch mit dem Lernen und der Erinnerung zu tun, welche Düfte verändern das sozusagen die Einschätzung von Frauen, was ihr Körpergewicht anbelangt, und das Alter anbelangt. Und hat also gefunden, dass der Duft von rosa Pampelmuse zum Beispiel die Frauen tatsächlich 6 Jahre jünger erscheinen lässt, wenn sie den tragen, weil in der Regel dieser Duft von jungen Mädchen, die noch schlank sind und auf dem Tennisplatz rumlaufen, bevorzugt wird. Und bestimmte florale Noten, die so Richtung Orange und Zitrus gehen, die Frauen 6 Kilo leichter erscheinen lässt. Also sozusagen das olfaktorische Äquivalent zum Längsstreifen bei der Kleidung.
Wie, also nochmal, Moment, also ich muss Pampelmusensaft trinken, um jünger und schlanker auszusehen?
Das ist ein Parfum. Sie müssen jetzt das Parfum benutzen. Dann würden Sie 6 Jahre jünger geschätzt werden. Und wenn Sie diesen florale Duft benutzen, dann würden Sie 6 Kilo leichter geschätzt werden. Das hat er einfach durch Testung von vielen tausend Personen gefunden. Und das kann man auch tatsächlich inzwischen wissenschaftlich nachweisen.
Allerletzte Frage, allerletzte Mail. Wolfgang Hartmann möchte wissen, wenn unsere angenehmen und unangenehmen Geruchsempfindungen nicht angeboren, sondern das Ergebnis der Kultur sind, wie kommt es dann, dass Tiere, die ja keine Kultur haben, nach Beschnuppern Gammelfleisch meiden?
Ja, Kultur heißt natürlich erlernt und anerzogen, und auch Tiere erlernen so etwas. Das heißt also, die Mutter eines Tieres warnt das junge Tier, das zu fressen, oder das Jungtier frisst einfach ein bisschen mal Gammelfleisch, daraufhin ist ihm schlecht und daraufhin hat er die Erfahrung sofort. Also im Grunde genommen ist das alles sozusagen so rückgekoppelt. Es ist eine lange Diskussion, ob Leichengeruch vielleicht so angeboren ist, aber ich glaube, das ist zu weit führend, da einzugehen. Man weiß es nicht genau.
Herr Hatt, wir hatten den richtigen Riecher, Sie einzuladen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Spürsinn, für die feine Nase. Bleibt mir nochmal Ihr Buch zu empfehlen, das Maiglöckchen-Phänomen, und allen zu danken, die mitgeschnüffelt haben. Und stecken Sie Ihre Nase auch in die dritte Stunde vom Radio-Feuilleton bei Deutschlandradio Kultur.